Ho, 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 ho! Es ist die weihnachtliche Ausgabe von Lost in Translation. Und deswegen habe ich euch auch ein weihnachtliches Spiel mitgebracht, was ihr natürlich sehen könnt an den ganzen Bäumen und Christbaumkugeln, die hier in dem Spiel vorhanden sind. Jedenfalls, Project Arms ist eine Anime-Manga-Umsetzung. Ich weiß jetzt nicht, auf was es eher basiert. Das Ganze ist ursprünglich ein Manga gewesen, Arms, Project Arms, glaube ich, beides so zusammen, die in Japan, ich glaube in irgendeiner Shonen Jump Version, ich glaube Shonen Jump Weekly Sunday oder so, von 97 bis 2000 lief und dann lief aber auch, oder bis 2003, und dann lief auch Anfang der 2000 ein Anime. Ich habe noch nie davon gehört, also ich weiß zumindest, dass dass sowohl der Anime als auch der Manga im Westen lizenziert wurde, also es gibt eine offizielle englische Übersetzung. Keine Ahnung, ob das bei uns jemals rausgekommen ist, habe ich jetzt ehrlich nicht nachgeguckt. Es war einfach so ein Titel, der mich von dem Cover angesprochen hat und ich hatte hinten drauf gesehen und das sieht so, okay, Character Action, Gamey, Arcadey irgendwie aus. Japan-Only-Titel, das muss ich mir mal ansehen. Deswegen, das Spiel ist so secret irgendwie, dass nicht mal die offizielle Wikipedia-Seite neben den Medien dieses Spiel aufgelistet hat, was ich so ein bisschen seltsam war. Und ist ein Bandai-Titel gewesen. Also, ne, was erwartet man zu der Zeit auch irgendwie anderes? Wer kümmert sich denn sonst um irgendeine Videospielverzoftung in der damaligen Zeit? Natürlich hat das Bandai gemacht. Und es ist ein sehr, sehr seltsames Spiel, von dem ich jetzt bis zum Ende hin nicht ganz wirklich wusste, wie zu 100% ich das deuten soll. Es folgt einer sehr arcadigen Aktstruktur, also das heißt, jeder Level ist in so 2 bis 3 Akte unterteilt, beziehungsweise ne, du hast so Level 1, 1, Level 1, 2 und dann hast du einen Boss und dann gehst du zu Level 2, 1, Level 2, 2, Level 2, Boss, Level 3, 1, Level 3, Boss, ne, so die ganze Struktur eben. Und in den Leveln selber, man hat zwar keine wirkliche, so es ist nicht diese Lebensanzeige, die man, also eine Lebensanzahl, die man hat, aber es gibt so Wiederbelebungskräfte, die du, von denen ich am Anfang gar nicht realisiert habe, weil das Spiel sagt einem halt fucking nichts. Ich habe keine Anleitung mit dem Spiel mitbekommen, deswegen musste ich das so Stück für Stück während des ersten Playthroughs dann rausfinden. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass man an sich 3 verschiedene Arten von Angriffen hat. Also es gibt den normalen, so also die ganzen Tasten des Controllers werden auch nicht genutzt, also da heißt Kreis und Viereck machen dasselbe. Ich dachte am Anfang, es wäre auch so Light and Heavy Attack, aber nein, es ist einfach nur, beide Attacken machen dieselbe Taste, machen dieselbe Aktion, Dreieck macht gar nichts und auf X springt man eben, ich glaube eine der Schultertasten zentriert die Kamera nach hinten. Es gibt, obwohl der rechte Stick wird nicht genutzt, also er wird nicht für Kamera genutzt, der wird auch für sonst nichts genutzt, der ist einfach nur so fucking useless, als wäre es eigentlich für einen Arcade-Stick irgendwie gemacht worden. So fühlt es sich teilweise so ein bisschen an. Außer die Tat... Oh, Entschuldigung. Außer die... Ich lasse es jetzt einfach drin, okay? Es ist egal. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an mich selber. Und das Einzige, was das so ein bisschen widersprüchlich macht, ist die Tatsache, dass man die Schultertasten gedrückt halten kann, um seine Arm zu aktivieren. Also auch in der Vorlage ist es eben so, dass der Hauptcharakter kriegt fucking Nanomachines, son, in seinen Arm injiziert und kann deswegen am Anfang scheinbar so einen Superkräftenarm, der auch so eine Kralle hat, rausholen und dann sich später auch in so eine Beastform verwandeln, die aussieht wie so eine gecursed Form eines Devil-Djinns oder so. Und in der Handlung ist es dann auch, glaube ich, so, dass dann am Anfang gegen andere Schüler gekämpft wird, die auch so Injizierungen bekommen haben und nachher entscheiden die sich da so zusammenzukämpfen, um dann die böse Firma oder so aufzuhalten. Und da beginnt das Spiel. So, das ist so, man bricht aus der Schule aus, geht auf die Straße. Natürlich kämpft man direkt gegen irgendwelche Arms-Soldaten und Generäle und geht dann eben weiter, bis man eben dann auch wirklich in dieser riesigen Organisation drin ist und in irgend so ein Labor reingeht. Also es ist natürlich aufgebaut. Und über den normalen Angriff haut der Charakter einfach nur zu, was trotzdem relativ viel Schaden macht und also dieser kleine, schnelle Jab gedacht ist. Ich meine, am Anfang habe ich mich gewundert, dass ich eben diese Arms komplett frei einsetzen kann. Also die haben eben auf der einen Schultertaste wird so ein Krallenschlag ausgeführt, der auch visuell ganz okay dargegeben wird, dass dann auf dem, aus der Richtung, aus der kommt, auch auf dem Bildschirm selber, wie das auf dem Cover vom Manga, ich nehme mal an, auch in den Panels öfter mal drin war, und eben auch auf dem Cover vom Spiel, dass man ne, so einen Krallenriss sieht, als ob sich das so in eine Fleischwunde reingegraben hätte. Und zusätzlich eben noch, wenn man eine Combo ausübt, dann gibt es nachher so einen Uppercut, also es gibt keinen Launcher oder so, aber der Charakter greift dann eben so von unten an und dann wird auch der Asphalt weggerissen. Das ist wirklich nur so, das jeweilige Teil an dem Punkt, wo man gerade ist, wird eben weggenommen. Sieht sehr eckig aus, sieht ein bisschen unschön aus. Ich kann wertschätzen, was sie versucht haben. Ich nehme mal an, das war jetzt nicht gerade das größte Budget oder so für dieses Spiel. Oder dass die Leute, die daran gearbeitet haben, vielleicht auch so viel dieser Art gemacht haben. Aber es ist zumindest so eine visuelle, coole Idee gewesen. Und auf der anderen Schultertaste kann man dann eine Projektilangriff zünden. Also das heißt, beides geht dann eben auch nochmal im Stehen oder von der Luft aus, dass der Krallenanschlag dann eben auch so ein Downslam ist mit so einer recht riesigen Form. Und der Schuss sieht auch total geil aus. Das war eigentlich der Lieblingsangriff, den ich gemacht habe, vor allem weil der sehr gut fürs Spacing ist, dass man in die Luft springt und dann der Charakter so den Arm nach unten zielt, schräg und auf den Boden spratzt und das ist auch einfacher zum Zielen ist, weil es gibt keinen Lock-on. Das heißt, wenn man den normalen Schuss betätigt beim auf dem Boden stehen, ist der viel zu oft irgendwo dran vorbeigegangen und diese Möglichkeit, das aus der Luft zu machen, plus das katapultiert einen nach hinten, dass man sich sogar in der Luft, je nachdem, wo die Gegner eben stehen, unter einem noch so drehen kann, um in eine gewisse Richtung zu schlagen, dass man etwas weg von den Gegnern noch gelenkt wird. Aber das ist es eigentlich. Also wirklich sind es vielleicht so 5, 6 Angriffe, die man hat und denen man agieren muss. Und am Anfang habe ich eben gedacht, ne, weil diese Superangriffe, die kannst du halt unendlich machen. Ich dachte also, warum sollte ich denn irgendwas anderes machen, außer diese Superangriffe? Und dann erst im Verlauf der späteren Kapitel oder beziehungsweise dann bei den richtigen Endbossen kam eben auf einmal auf, okay, es ist wirklich viel, viel angenehmer, viel einfacher in das Moveset von den Bossen so ein bisschen abzuwarten und zu gucken, wo kann ich jetzt im besten Moment reingehen und vielleicht nur 1, 2 Jabs oder so landen. Mit dieser Spezialattacke kann man auch manche Angriffe unterbrechen. Es ist super janky, es ist, glaube ich, nicht darauf ausgelegt, irgendwelche No-Hit-Runs zu machen. Es ist mehr so geguckt, okay, wie kann ich den Schaden irgendwie minimieren und vor allem, weil die Bosse auch unfassbaren Schaden irgendwie reinhauen. Und die einzige Möglichkeit, wirklich das Ganze so zu überleben, ist, indem man dieses Wiederbelebungssystem ausnutzt. Und das ist in dem Spiel so gemacht, dass man unter der Lebensleiste sieht man permanent so einen, also ganz am Anfang fängt man, glaube ich, mit einer von diesen blauen Kugeln an. Und dann erscheint irgendwann so eine grüne daneben, die auf einmal größer wird und sich irgendwann auch in so eine blaue Kugel verwandelt. Und ich habe aber erst im Verlauf rausgekriegt, dass das wirklich nur durch den Nahkampfangriff dieses Arms ausgelöst wird, dass man einen Gegner greift und das auch nur, wenn man sie tötet. Also das hat auch noch eine Zeit gedauert, bis ich da dann drauf gekommen bin. Aber das, so, wenn man einen Gegner mit dieser Krallenattacke tötet, das ist egal, welcher Krallenattacke das ist, aber es muss eine von diesen Arms-Attacken sein. Es darf kein Schuss und auch kein normaler Jab sein. Es muss wirklich so in den Nahkampf reingehen. Und Bosse oder größere Gegner geben einem dementsprechend auch mehr. Und das ist so tatsächlich die einzige wirkliche Motivation dazu, auch Gegner zu töten. Weil man kann theoretisch durch die meisten Level einfach durchrennen und am Ende von einem Gebiet steht einfach, hier ist ein Tor oder hier ist ein Panzer oder hier ist irgendwas anderes. Das musst du jetzt kaputt machen. Und wenn das kaputt ist, dann kannst du einfach weiterrennen und theoretisch auch an allen Gegnern vorbei. Aber die wirkliche Motivation ist eigentlich, entweder einen höheren Combo-Counter zu kriegen. Was auch seltsam ist, das Scoring am Ende, das Spiel zeigt einem zwar immer, du hast die Zeit gebraucht und du hast die Anzahl von Gegnern getötet. Und wenn du es am Ende aber durchspielst, das Einzige, was relevant ist, ist, was ist die höchste Combo, die du jemals gemacht hast. Und ich sehe irgendwie so ein Ranking und es geht bis in die 70 hoch, aber so wie das gefühlt aufgebaut war, habe ich keine, das meiste, was ich glaube, das eine, was ich mal gehabt habe, ist, dass ich in eine große Gegnergruppe irgendwas reingeschossen habe und ich hatte eine 13er-Kombo. Das war das Größte, was ich jemals geschafft habe. Also keine Ahnung, wie das dann irgendwie funktioniert. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das Ding ein Dodge-Offset oder sowas hat. Das hat ja generell keinen wirklichen Ausweichangriff. So, man muss wirklich gucken, dass man mit dem Weglaufen und mit dem Springen und auch dem Timen von den Angriffen, sodass man zum Beispiel eben mit diesem Luftschuss noch ein bisschen länger in der oben bleibt, um irgendwelchen Projektilangriffen beispielsweise auszuweichen. Aber es ging dann mehr für mich darum, wirklich zu gucken, okay, permanent zu überleben, in den Bossen klarzukommen. Und die waren auch gegen Ende deutlich besser. Also ich muss sagen, dass mir die letzten Bosse mehr das Gefühl gegeben haben, okay, hier kann ich durchkommen, ohne getroffen zu werden die meiste Zeit. Und muss wirklich aufpassen, wo ich jetzt meine Angriffe setze. Und dann gezielt den letzten Schlag mit diesem, eben mit dieser Nahkampf-Superattacke das Ganze zu machen, um dann instant, weil wenn man den Boss damit killt, kriegst du instant so ein weiteres One-Up, quasi kann man das eben auch nennen. Also diese Kugeln, die einen wieder automatisch aufladen, die Lebensenergie, kriegt man dadurch zurück. Und weil eben diese Bosse so viel Lebensenergie abziehen, war das auch relativ wichtig, aber an sich eine ganz kurze Erfahrung. Also es war auch wirklich so auf eine Arcade-Erfahrung ausgelegt, dass es so eine Stunde lang ging. Ich bin nur beim letzten Boss gestorben und auch nur, weil ich den nicht gecheckt habe. Also es war irgendwie so, dass so ein riesiges Vieh ist und dann so ein kleines Mädchen. Und ich dachte eigentlich, man müsste dann vielleicht das Mädchen besiegen. Und auf einmal, ich greife den Boss an, der nimmt dann irgendwie Schaden und dann heilt er sich aber immer permanent. Dann versuche ich auf das Mädel zu gehen, es geht nicht und die Kamera fokussiert sich auch die ganze Zeit auf den Großen. Und irgendwann ist mir aufgefallen, der Boss automatisch geheilt wird, sobald man das kleine Mädchen trifft. Und dann war es mehr ein Krampf, irgendwie zu gucken, okay, wie kann ich den Typen überhaupt angreifen, so sicher oder häufig, wie kann ich seinen Attacken ausweichen, um den zu schlagen, ohne dass das Mädel irgendwie mitzutreffen. Es war ein bisschen finicky, aber ehrlich gesagt war das eine doch interessante Herausforderung, die an sich in sich fair war, weil jedes Mal, bevor du schlägst, kannst du abschätzen, ob es klappt oder nicht. Manchmal ist man eben nur so ein bisschen zu gierig. Jeder Attacke konnte man irgendwie ausweichen. Das einzig Schlimme war so eine Feuerwalze, die er gespuckt hat. Und dann dreht er sich die ganze Zeit. Und wenn du das... Ich habe da keinen richtigen Enemy-Tell für gesehen. Und wenn du vor ihm standest, wenn er das Ding angefangen hat, dann wurdest du quasi weggebrezelt. Und wenn du hinter ihm warst oder an der Seite, dann konntest du anfangen, im Kreis zu rennen. Aber teilweise, wenn man dann irgendwo festhing, irgendwo gegen die Wand gelaufen ist oder eben gegen dieses Mädchen gelaufen ist, dann hat er einen doch noch gekriegt und ein bisschen was abgezogen. Aber egal, ich habe es dann in einem zweiten Versuch gemacht. Also das heißt, wenn man dann eben stirbt, dann kann man die Stage oder beziehungsweise den Boss nochmal versuchen und startet eben wieder mit ein oder zwei von diesen Wiederbelebungskugeln. Aber ja, das war's. Es war visuell ganz okay. Es hat mich vor allem sehr viel an irgendwie House of the Dead erinnert. Also mit diesen ganzen bösen Leuten in Anzügen, in dieser geheimen Firma, die irgendwas machen und gegen irgendwelche Kreaturen, die man da kämpft. Und wenn man das Spiel durchspielt, dann schaltet man auch alle anderen Charaktere frei. Also dann kannst du mit allen anderen Charakteren spielen. Und es gibt auch einen Versus-Modus, den ich halt jetzt alleine nicht ausprobieren konnte, von dem ich jetzt aber auch nicht ausgehe. Also wenn man den halt so als Bonus überhaupt nach dem Spiel erst freischalten kann. Das gab es ja öfter mal zu der Zeit in solchen Spielen. Und das war meistens eher dieses, okay, wenn du halt einen Kumpel da hast, dann ist es so ganz nett, das mal auszuprobieren. Aber nichts wirklich etwas, was sich lohnt dafür, das anzugucken. Aber ja, das war's eigentlich dazu. Ich glaube, die Bilder im Hintergrund sagen eigentlich, was das für ein Spiel ist. Das hat auf jeden Fall keine Sprachbarriere. So, das Einzige, was gilt, wenn man eben keine Anleitung hat, ist rauszukriegen, wie die ganzen kleinen Systeme eben funktionieren. Also System in Anführungszeichen. Aber jetzt wirklich lohnen, würde ich nicht sagen. Also keine Ahnung, wenn ihr jetzt irgendwie riesiger Fan vom Anime oder Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Nein. Wenn ihr jetzt riesige Fans vom Anime oder Manga seid, kann es sein, dass man da ein bisschen mehr draus zieht. Ich habe die ganze Zeit beim Protagonisten, wenn der noch hinten längere Haare gehabt hätte für den richtigen Fukuhila, dann hätte er mich noch mehr an Kaiji erinnert, einfach nur wegen des Hemds, was er anhatte. Aber von daher habe ich da jetzt nichts rausgezogen und es war halt so ein ganz cooles Ding. Gegen Ende haben mir die Bosse tatsächlich Spaß gemacht, auf so eine arcadige Art und Weise. Und ja, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, da müsst ihr jetzt unbedingt rausgehen. Aber falls ihr interessiert daran seid, das Ding hat keine Sprachbarriere. Das kann man so spielen. Es gibt ja nicht mal Sprachausgabe. Das komplette Spiel ist stumm. Es gibt keinen Text außer die Menüs und die Menüs sind auf Englisch. Und das Spiel selber wird einfach, niemand sagt irgendwas. Man hört nur die ziemlich coole Musik, die Soundeffekte und das war's. Aber ja, das sollte Project Arms gewesen sein und das war hiermit die letzte Ausgabe von Lost in Translation für das Jahr 2021. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir hören uns dann bei Lost in Translation im Januar mit einer weiteren Ausgabe eines Japan-exklusiven Spiels. Bis dann. Bye, bye.